Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyer-Höfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Max Schlötter. Max, servus.
Fabi, servus.
Die Playdowns stehen vor der Tür. Es geht gegen den EC Bad Nauheim. So viel ist klar. Seit dem Wochenende steht auch fest, dass die Blue Devils mit Heimrecht in dieses Duell gehen werden. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns nochmal absolute Expertise ins Haus. Nicht nur unser Gestammel hier jede Woche, sondern einen, der sich auskennt, der vom Fach ist und auch noch als Bad Nauheim-Experte gelten darf. Er war schon mal hier vor ein paar Wochen, jetzt ist er nochmal da. Tim Hess von den Eishockey News. Tim, servus.
Servus und vielen Dank für die erneute Einladung. Dann kann das ja zumindest vor ein paar Wochen kein ganz fataler Auftritt gewesen sein, wenn ihr mich nochmal gefragt habt. Weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber Fabian, natürlich auch schön, dass du diesmal auch selbst dabei bist.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was die Blue Devils und der EC machen.
Ja, wir haben Urlaubssperre hier natürlich jetzt in dieser Zeit. Haben wir ja viel zu tun in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, Tim, du kommst aktuell aus einer langen Nacht. Heute ist Mittwoch, 11. März. Gestern Abend waren in Ravensburg die DEL2 Gala mit den Auszeichnungen. Kannst du uns gleich zum Einstieg mal ein bisschen was von diesem Abend erzählen? Wie war's? Was man über die sozialen Medien und über die Berichte mitbekommen hat, war es ja ein sehr stimmungsvolles Ambiente, wo ihr da zugegen wart.
Genau, es war eine sehr schöne Location in Ravensburg im Konzerthaus, war sehr schick gemacht und war schon bei einigen DEL2 Ehrungsveranstaltungen dabei und das ist halt immer wie so ein großes Klassentreffen. Das ist immer ganz witzig. Das ist halt der eine Zeitpunkt im Jahr, wo du wirklich mal alle zusammen hast und in Präsenz siehst. Spieler, Ausgewählte natürlich nur, Manager und Geschäftsführer, Trainer, was weiß ich. Und das ist dann irgendwie halt immer ein cooler Austausch. Und die Organisation in Ravensburg war super. Und man kommt natürlich mit vielen ins Gespräch. Ich habe natürlich die Chance auch genutzt, um für uns wie Eishockey News ein Interview zu machen mit dem Spieler des Jahres. Mhm. Und dann immer ein ganz rundes Ding eigentlich.
Spieler des Jahres ist wie im Vorjahr ein Goalie. Dieses Mal Jonas Neffin. Ich glaube, dass der Jonas Goalie des Jahres geworden ist. Da hätte man drauf kommen können im Vorfeld. Und gleichzeitig wie im letzten Jahr ist auch der Goalie gleichzeitig der Spieler des Jahres. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, wer entscheidet, wer bestimmt und warum ist es dieses Mal wieder der Goalie geworden? Wer hat da abgestimmt?
Es ist so, dass es insgesamt 30 Wahlbögen gibt und 28 davon kommen direkt von den Clubs. Also jeder Club hat zwei Wahlbögen. Einer davon wird von dem Kapitän ausgefüllt und der andere von zum Beispiel dem Manager, Geschäftsführer, also ein weiterer Verantwortlicher des Clubs. Und die anderen zwei Bögen kommen halt einer von uns direkt von Eishockey News und einer von der Ligagesellschaft. Aber bei 28 von 30 Bögen von den Clubs stimmen diese natürlich primär dann, sag ich mal, selbst. Und ich glaube, deswegen hat es auch für viele Akteure einen hohen Stellenwert, weil es halt aus diesem Inner Circle kommen von den Spielern und Trainern, Managern selbst. Und dann, glaube ich, war das auch eine verdiente Auszeichnung für den Jonas Neffin, den du schon erwähnt hast. Mhm. Und der Spieler des Jahres ist ja logischerweise immer einer der entweder Torhüter, Verteidiger oder Stürmer. Ja. Und er hat halt den größten Anteil an den Stimmen bekommen. Und deswegen ist er Torhüter und Spieler des Jahres.
Absolut verdiente Wahl, kann man sagen. Auch die Blue Devils, um den lokalen Dreh hier hinzubekommen, waren wieder vertreten, nachdem sie im letzten Jahr Vollgas abgesahnt hatten. Trainer gab es jetzt keinen.
Nein, dieses Jahr. Knapp gescheitert, Platz 2.
fast. Nein, Nachfolger von Sebastian Buchwieser wurde Thomas Popisch von den Krefeld Pinguinen und Paul Vinzenz wurde aber ausgezeichnet als U21-Förderspieler der Saison und ist damit Nachfolger von Elias Pool, der letztes Jahr ebenfalls als Weidner in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Ihr habt dann Paul dann gestern auf der Bühne gehabt. Ich glaube, dein Kollege hat ihn interviewen dürfen. Was hat er für einen Eindruck gemacht? War er nervös? War er gerührt? Weil er, ich glaube, der Bundestrainer stand mit auf der Bühne bei ihm.
Genau, Harry Kreis war mit drauf und unser Redaktionsleiter Sebastian Groß, genau, der hat, so wie in den letzten Jahren üblich, ja, moderiert, hatte diesmal noch Unterstützung von einem anderen Moderator. Und ja, der Paul Vinzenz hat einen guten Eindruck gemacht, muss man ehrlich zu sagen, dazu muss man sagen, es war kein ultra langer Auftritt, weil es auch die erste Ehrung war. Okay. Mit dem Lennart Ilek zusammen, also die beiden jungen Spieler wurden natürlich am Anfang dann geehrt. Und aber hat einen coolen Auftritt, einen coolen Eindruck gemacht und die 3-4 Fragen, die er bekommen hat, lässig beantwortet. Und es gibt ja auch so einen kleinen Highlight-Clip, der, glaube ich, hochgeladen wurde. Da hat er dann ja, ganz bodenständig gesagt, er ist ein schlittschuhläuferisch guter Spieler, kann gute Pässe spielen und ab und zu kann er auch mal ein Tor schießen. Das kann man schon sehr sympathisch rüber.
Ja, da hat er eine realistische Selbsteinschätzung, weil wenn man sieht, was der Paul Vinzenz, wenn der jetzt noch auch richtig ein Knipser wäre, ein richtigen Goalgetter, dann glaube ich, würde er nicht mehr in Weiden spielen. Schauen wir mal, wie lange er das noch tun wird. Aber wir von den Ehrungen, die am Ende der Hauptrunde traditionell stattfinden, zu der Aktualität. Die Playdowns stehen vor der Tür und am letzten Hauptrundenspieltag hat sich noch was getan. Die Blue Devils haben den EC Bad Nauheim tatsächlich noch überholt. Max, wir waren beide am Wochenende involviert. Wir haben die Spiele gesehen. Wir waren am Freitag im Stadion bei diesem, ja, was haben wir alles gesagt, bei dieser Katastrophe, bei dem Desaster, bei diesem Debakel gegen die Ravensburg Tower Stars, weil es hat nicht, also so ging es mir, es hat nicht die Niederlage an sich so überrascht und für negative Stimmung gesorgt, sondern auch das Wie. Max, fast zusammen, wie hast du den Abend erlebt, weil wir sind da alle einigermaßen mehr oder weniger konsterniert aus dem Stadion gegangen.
Ja, das Wie, ich fand vor allem das Wie der zweiten, sagen wir mal, 30 Minuten des Spiels. Ich fand, dass die ersten 30 Minuten, also erstes Drittel und Hälfte, zweites Drittel, recht ordentlich waren. Also da hat man gut mitgespielt. Und mit dem ersten Gegentor hat man schon gemerkt, oh je, jetzt geht's bergab. Dann wurde es ein bisschen schlechter. Dann diese sehr kuriose Szene mit ich glaube, Carlsson war es, der vorne abschließt für Ravensburg. Und wir haben schon direkt, also aus unserer Sicht, auf der anderen Seite von der Eishalle schon gesagt, hey, der war drin. Ja. Also das wird nicht, das muss zählen, das Tor. Und im direkten Gegenzug schießt dann Fabian Voigt den umjubelten Ausgleich. Aber wie schon erwähnt, Carlsson, sein Schuss war natürlich drin. Weiden ist Tor einkassiert worden, logisch. Und damit war dem Spiel der Weidner der Stecker einfach komplett gezogen. Und danach ist man zusammengebrochen in einer Art und Weise, die ich so auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Und das war schon, ja, auch für die Zuschauer im Stadion, es war eine ganz komische Stimmung. So ruhig mit jedem Gegentreffer irgendwie wurde man konsternierter, wie du schon gesagt hast, und am Ende dann auch verdient in der Höhe verloren. Also war die zweite Halbzeit dieses Spiels war sehr, sehr schwach.
Ja, und die Mannschaft hat sich ergeben und es hat aufgegeben. Keine Gegenwehr mehr, hat diese Niederlage einfach hingenommen. Und dann geht man nach Hause, verarbeitet es, schaut ein wenig in die sozialen Medien, was war so in den anderen Stadien los, und dann kommt der Beitrag aus Bad Nauheim in die Timeline gespült, wo auch eine Niederlage, wo es auch eine Niederlage gab im Derby gegen Kassel, aber die Stimmung so gefühlt komplett gegensätzlich war. Die Mannschaft steht vor der Fankurve, die Fankurve alle euphorisiert, irgendwie trällern da die Vereinshymne oder irgendwie so ein Schlager dort vor Ort, die Schals oben feiern die Mannschaft, stimmen sie auf diese Playdowns ein und du denkst dir, um Gottes Willen, das kann ja was werden. Tim, wie war es in Bad Nauheim am Freitag oder wie war das Spiel?
Ja, war halt schon irgendwie ein komisches Spiel, weil das Spiel halt eigentlich nach 10 Minuten schon entschieden war. 0-3 Rückstand gegen Kassel und ein fatales erstes Drittel. Und dann hast du eigentlich über zwei Drittel, also ab dem zweiten Drittel, warst du dann eigentlich sogar fast schon die bessere Mannschaft und hast ja fast noch aufgeholt, wo Kassel dann natürlich vielleicht auch einen Gang zurückgeschaltet hat, aber wo du eigentlich eine ganz gute Reaktion gezeigt hast. Gab ja in dem Spiel noch die Aktion mit Ryan Olsen und die einhergehende Sperre, die danach kam, sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Und dann hast du trotzdem halt, sag mal, durch den Spielverlauf hinten raus halt ein ganz gutes Gefühl gehabt, weil du halt gegen, klar, viertes Derby der Saison, vierte Derby-Niederlage, das war natürlich enttäuschend, vor allem, weil wir in den Bad Nauheim in den letzten Jahren in den Derbys auch damals noch mit Frankfurt, gegen Frankfurt und Kassel immer eigentlich ganz gut ausgesehen hat und der auch die in den letzten Jahren in den Playoffs oft ärgern konnte. Als klarer Underdog. Da war natürlich schon ernüchternd, dass du jetzt auch das vierte Derby dann verlierst. Und die Stimmung danach war natürlich super. Also die Fans sind geblieben. Letztes Heimspiel der Hauptrunde haben halt ihre Mannschaft nochmal gepusht. Und ich glaube, das war halt auch einfach so ein Zeichen, weil die Mannschaft in den Wochen davor halt auch schon viel abbekommen hat. Oft gab es halt Pfiffe, weil sie auch wirklich schlecht gespielt haben. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das verstanden hat, weil sie halt wirklich dieses Jahr auch in der Heimtabelle ganz, ganz schwach waren. Ich glaube, vorletzter Platz.
Genau.
Und auch selten überzeugt. Und ja, mussten sich dann auch ein bisschen was anhören in den letzten Wochen von den eigenen Fans, sage ich mal. Und gab auch Spiele, da waren freitagsabends 1700 Zuschauer da. Das ist eigentlich für Bad Nauheim sehr schwach. Da hast du sonst bei Freitagsheimspielen immer so 2500 Minimum, bei attraktiveren Paarungen dann eher noch höher. Und ja, ich glaube, das war dann jetzt nochmal so ein guter Turnaround von den Fans gewählt, oder ein guter Zeitpunkt von den Fans gewählt, um halt umzuswitchen von viel Kritik auf jetzt nochmal pushen, weil ja, jetzt geht's halt in die Playdowns und es ist halt nochmal eine Chance, auch nach einer verkorksten Saison. Und das haben die Zuschauer in Bad Nauheim auf jeden Fall schon begriffen.
Und das war genau die Diskrepanz, die wir da jetzt rausgestellt haben, die so am Freitag vorgeherrscht hat. Weiden fängt eigentlich gut an gegen Ravensburg, fällt dann komplett auseinander und die Spieler schleichen vom Eis. Es herrschte eine Stimmung, ich habe geschrieben, wie auf einer Beerdigung, und Bad Nauheim als krasse Gegenteil. Schlechter Start, beißt sich aber dann rein, zeigt Willen, zeigt Kampfgeist und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich ergibt. Und ich habe dann etwas provokativer getitelt: In dieser Verfassung sind die Blue Devils Abstiegskandidat Nummer 1. Und dass das die Mannschaft auch so gesehen hat, dass das auch so der allgemeine Tenor war, das hat sich dann erst am Sonntag gezeigt, als ich mit Luca Gläser sprechen konnte nach dem Sieg in Rosenheim, da kommen wir gleich dazu. Aber da hat er gesagt, uns allen war am Freitagabend bewusst, wenn wir noch einmal so eine Leistung wie gegen Ravensburg bringen, werden wir in dieser Saison kein Spiel mehr gewinnen. Und das kann man übersetzen: Wenn wir kein Spiel mehr gewinnen, dann steigen wir ab. Und dann war das praktisch in der Mannschaft genauso. Also es gab danach eine lange interne Sitzung ohne Trainer, ohne sportlichen Leiter. Dafür war der Teampräsident von Stefan Seger von der Investorengruppe Birch Group, war lange alleine in der Kabine bei der Mannschaft, hat lange zum Team gesprochen. Über den Inhalt drang nichts nach außen bisher, worum es da ging. Und Stefan Seger ist dann raus aus der Kabine und direkt weiter ins Trainerbüro zu Alan Letang. Und da ging es dann weiter, die Analyse. Und es scheint gefruchtet zu haben. Denn zwei Tage später gewinnen die Blue Devils für uns und für alle einigermaßen überraschend 4:3 in Rosenheim nach Verlängerung. Ein Satz, den wir hier noch nie gesagt haben, glaube ich. Ich habe es rausgearbeitet. Ich glaube, am 5. März 2025 gab es für die Blue Devils den letzten Sieg in der Overtime. Passenderweise gegen Bad Nauheim. Letztes Jahr in den Pre-Playoffs. Seitdem nur Niederlagen oder es ging ins Penaltyschießen. Von daher ein ungewohntes Gefühl. Es war von der Leistung her, das was Alan Letang bei uns immer fordert, Konstanz, 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 über 60 Minuten und das war es diesmal. Es war keine herausragende, es war keine berauschende Leistung, aber es war eine konstante Leistung. Über 60 Minuten, souverän, gut, mit den besseren Chancen, die bessere Mannschaft, mit dem größeren Einsatz und jetzt kann man sagen, da hat den Blue Devils vielleicht in die Karten gespielt, dass es für Rosenheim um absolut gar nichts mehr ging. Also Kolarz ist ein guter Torhüter, brauchen wir nicht drüber reden. Der hat die einige Chancen vereitelt, der Blue Devils. Ich male mir immer bloß aus, was wäre gewesen, wenn da hinten ein Oscar Autio gestanden hätte. Hätte das Ding genauso ausgesehen? Max, wie hast du das Spiel gesehen am Sonntag?
Also um das gleich vorwegzunehmen, ich sage auch, ein Oscar Autio hätte Luca Gläser an diesem Tag nicht stoppen können. Nein, ich weiß es natürlich nicht. Aber ja, ich habe das so eigentlich genau gesehen wie du. Also die Blue Devils mit viel Einsatz und gewinnen dann so ein Spiel einfach auch mal dreckig. Mit einem Tor Vorsprung braucht man ja kein 7-0 in Rosenheim, aber einfach mal so ein Spiel ziehen und auch wieder nach mehreren Rückschlägen und auch diese, ja, werden wir auch da drauf noch kommen, denke ich, diese Strafe gegen Voyer. Ich glaube dann fast 7 Minuten, 6-7 Minuten in Unterzahl.
Fast 7 Minuten,
ja. Sehr stark gekillt, muss man sagen. Also da habe ich schon mit viel Schlimmerem gerechnet in diesen 5 Minuten, dass das Spiel jetzt komplett kippt. Für Rosenheim ging es um nichts mehr, außer sich vielleicht nicht zu verletzen. Das haben sie nicht geschafft, glaube ich. Ich glaube, sie sind auch mit 2 Verletzten dann trotzdem aus der Partie raus. Aber für die Blue Devils natürlich mit dem wechselnden Heimrecht dann auch extrem wichtig.
Ist der Gläserknoten geplatzt?
Ja, ich sage ganz klar ja.
Also das waren ja Gefühl, ich schieße jetzt einfach mal. Ich treffe eh nicht. zurzeit. Ich schieße einfach und auf einmal gehen die Dinger wieder rein. Er konnte es danach selbst nicht erklären. Er hat gesagt, ich habe eigentlich nichts anders gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie einen plötzlichen Zaubertrank wieder ausfindig gemacht hat.
Neuen Schläger
oder irgendwas. Nein, es war gar nichts. Er hat nichts anders gemacht als vorher. Plötzlich gingen die Dinger wieder rein. Drei blitzsaubere Treffer. Dazu Konsti Vogt, auch nicht gerade als Torjäger bekannt. Die haben die 4 Tore erzielt und war ein grundsolider Auftritt. Dagegen ging natürlich in Rosenheim ging natürlich der Blick immer wieder nach Bad Nauheim. Auch die Kommentatoren bei Sport Europe TV haben dort immer wieder gesagt, in Bad Nauheim
in Kaufbeuren
steht so und so. Und dann war klar, relativ schnell klar, dass den Blue Devils dieser Punkt nach 60 Minuten reicht, um das Heimrecht zu sichern. Ja, Tim, du als Experte, warum hat sich da Bad Nauheim dieses Heimrecht noch klauen lassen in Kaufbeuren?
Ich musste gerade schon schmunzeln, ist schon ein bisschen her, aber als du gesagt hast, die Blue Devils werden von vielen als Abstiegskandidat Nummer 1 aktuell gehandelt, vor allem nach dem Freitagsspiel vielleicht noch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube trotzdem, trotz dieser kurzen Euphorie, die es nach dem Freitagsspiel gab, sehen das in Bad Nauheim auch viele so, dass Bad Nauheim gerade der Abstiegskandidat Nummer 1 ist, weil halt einfach so viele Baustellen gibt und dieses Spiel am Sonntag war einfach der perfekte Beweis dafür, weil ein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten, der natürlich jetzt schon sich ein bisschen aufgerappelt hat und nicht mehr der Tabellenletzte vom Dezember, Januar vielleicht ist, ne, sondern auch mit Turnbull und Co. Jetzt vielleicht nicht mehr zu unterschätzen ist. Aber du hast ja natürlich einen optimalen Start ins Spiel eigentlich gehabt. Hast, glaube ich, nach 62 Sekunden die Führung gemacht und danach ging gar nichts mehr. Also danach sah das einfach auch, das kann man ganz klar so sagen, sah null nach Eishockey aus, null nach irgendeinem koordinierten Spielaufbau, nach Spielzügen. Also da ging gar nichts und hast absolut verdient verloren, auch mit Gegentoren, die schon wie in der ganzen Saison viel zu einfach zugelassen werden. Und ja, in der letzten Folge, in der ich dabei durfte, ich ja schon die Baustellen, die Bad Nauheim ein bisschen hat, die zahlreichen schon ein bisschen anschneiden. Da kann ich auch jetzt schon sagen, hat sich nicht unbedingt gebessert. Und deswegen muss er jetzt natürlich auch Antti Kahula gehen. Das gehört natürlich auch noch dazu. Ne? Die haben nochmal einen Trainerwechsel vorgenommen, richtig, nach nur einigen Spielen. Ich glaube, es waren nur zwei Siege und 10 Niederlagen ungefähr. Und war jetzt, glaube ich, man kann natürlich sagen, es ist der letzte Strohhalm und irgendeine Verzweiflungstat, aber es gehört natürlich auch absolut zur Wahrheit dazu, dass die Entwicklung unter Kahula, seitdem er das von Peter Russell übernommen hat, absolut rückläufig nochmal war, weil unter Peter Russell war die Mannschaft zwar auch natürlich insgesamt enttäuschend und der Saisonverlauf, aber die Spiele waren knapp und du hattest so eine gewisse Stabilität und hast dann oft mit einem Tor verloren. Klar, ist natürlich auch ein Problem, wenn du oft mit einem Tor verlierst, aber du hast zumindest die Spiele ja knapp gehalten, hattest Chancen, hast sie halt nicht genutzt. Und nach dem Trainerwechsel war es gegen diese Stabilität irgendwie verloren. Du hast vorne trotzdem nicht viele Tore gemacht, aber warst hinten so offen teilweise. Die Gegner hatten schon in den ersten 10 Minuten mehrere Überzahlkonter und solche groben Baustellen, die sich erst nach dem Trainerwechsel sogar eigentlich eröffnet haben, waren halt sehr besorgniserregend und deswegen musste man, glaube ich, jetzt nochmal handeln.
War Kahula, wenn ich dich richtig verstehe, also ein fataler Fehlgriff?
Es ist natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber hat auf jeden Fall aus sportlicher Sicht gar nicht funktioniert. Ja. Aber man muss natürlich sagen, es war eine schwierige Situation und die Mannschaft ist halt auch zu Recht, wenn man auf die Qualität der Mannschaft hat, ist schon zu Recht da, wo sie halt eben steht. Und trotzdem hat er halt insgesamt wahrscheinlich halt weniger rausgeholt noch als der Russell vorher, ja, würde ich sagen.
Also es war ganz komisch, wir machen immer im Vorfeld von Playoff, Playdown, Pre-Playoff und so weiter Serien Interviews mit den gegnerischen Trainern und ich habe dann am Sonntagabend in Bad Nauheim eben angefragt bei der Pressestelle, habe gesagt, ich würde gerne ein Interview mit Antti Kahula machen. mit Blick auf seine Vergangenheit in Weiden 2005, 2006 hat er hier gespielt, eine Saison sehr erfolgreich, bevor es weiter ging in die DL2, damals aus der Oberliga in die DL2 nach Grimmitschau. Und dann habe ich erst nichts gehört und am Sonntagmittag dann nur so eine, wie gesagt, fast schon harsche oder ganz blöde Antwort, melde mich später, also als wären wir hier so super vertraut und hätte jede Woche miteinander zu tun. Nee, und dann ein paar Stunden später habe ich dann verstanden, woher diese das kurz angebundene gekommen ist. Mittlerweile muss ich sagen, alles gut. Wir haben wieder regen Kontakt mit der Pressestelle von Bad Nauheim. Wir bekommen auch noch ein Interview und nicht mehr mit Antti Kahula, sondern mit Kevin Godet. Ich glaube Godet, sagt man, oder? Habe ich gelernt.
Genau, soweit ich weiß auch.
Ja, richtig. Weil Kevin Godet ist neuer Trainer beim EC Bad Nauheim. Und da kommt es natürlich hier zu dem ein oder anderen Déjà-vu in Weiden. Kevin Godet ist hier ein Name. Er war Trainer der Hannover Scorpions beim Oberliga-Playoff-Finale 2024, als die Blue Devils den Sprung in die DL2 geschafft haben, mit Jerry Kuhn im Tor. Also da gibt es einige Wiedersehen, einige Parallelen zu damals, vor diesem Duell jetzt. Ja, du hast gesagt, Kevin Godet, der letzte Strohhalm, zumindest dieser Griff, nochmal den auf der Trainerposition was zu verändern. Hast du schon mit ihm sprechen können? Hast du schon irgendwas mitbekommen? Was gibt es bisher für einen Eindruck? Wie schätzt du diese Personalie ein?
Jetzt natürlich noch nicht. War auch gestern in Ravensburg auf der Ehrungsveranstaltung. Er ist gestern erst gelandet, dann direkt Training, das habe ich mitbekommen. Und ist jetzt, soweit ich weiß, auch noch für ein paar Tage erst beim Hotel, bis dann eine Wohnung frei wird. Und muss man natürlich, also ist natürlich eine spannende Personalie, einfach weil es halt ein gewisser Name im Eishockey ist. Und die offensichtliche Frage ist, glaube ich, die sich viele direkt gestellt haben, ist, warum holst du in dieser Situation Kevin Godet? Weil auch wenn es mit den Hannover Scorpions nicht geklappt hat, ist er ja eigentlich, natürlich auch als er mit Bietigheim vor allem seine Erfolge gefeiert hat, immer eher ein Trainer gewesen, der ja um Titel, also Mannschaften betreut hat, die um Titel spielen, und das ist ja eine ganz andere Situation, ein ganz anderer Druck. Und bei seiner letzten vergleichbaren Station in Bad Tölz ist es ja nicht gut geendet. Deswegen, das ist natürlich schon, war dann so auf den ersten Blick halt die Frage, okay, Kevin Godet vielleicht von Personalie und Charakter her nochmal einer, der vielleicht was bewegen kann, nachdem der mit Kahula dann eher also einen finnischen, ruhigeren Trainer hattest. Und muss natürlich auch schauen, was überhaupt noch verfügbar ist, wen man jetzt noch bekommt. Und von daher finde ich das irgendwie eine spannende Idee. Aber auf den ersten Blick, wie gesagt, ist halt irgendwie das Szenario kein klassisches Kevin Godet-Szenario.
Was kann man auf den letzten Drücker wenige Tage vor dem ersten Playdown-Spiel gegen Weiden, was kann man da noch erreichen als Trainer? Ist es jetzt, das ist die Frage, die wir uns seit Tagen stellen, ist es jetzt eher ein Vorteil für Bad Nauheim, dass sich die Spieler, klingt blöd, aber nochmal neu beweisen wollen, dem neuen Trainer anbieten wollen? Ist es die richtige Situation überhaupt, um hier irgendwelche Konkurrenzkämpfe oder Bewerbungsspiele abzuliefern? Ist die Situation nicht zu ernst, oder ist es ein Vorteil für Weiden, dass da eine Mannschaft kommt, die mit dem Trainer noch nicht vertraut ist? Wie würdest du das einschätzen?
Also kann natürlich in beide Richtungen gehen, würde ich sagen, aber das Größte, was ein Trainer jetzt noch kontrollieren kann, ist halt aus meiner Sicht natürlich erstens die Aufstellung, weil Bad Nauheim hat ja auch aktuell 5 fitte Kontingentspieler zum Beispiel, also auf wen wird er setzen? Er hat vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die 5 Spieler, als wie Antti Kahula sie eingeschätzt hat. Und was noch viel wichtiger ist, wie viele Minuten gibt er seinen Spielern, wie stellt er die Mannschaft zusammen? Früher war Kevin Godet ja auch eher berühmt für sein 2,5-Reihen-System. Ja. Das war natürlich noch eine andere Zeit vor 10 Jahren mit Bietigheim, aber da war er nicht unbedingt bekannt dafür, dann auf eine Breite im Kader zu stellen und jungen Spielern da viel Eiszeit zu geben, sondern halt eher 2,5-3 Reihen, und die müssen es halt richten. Und sag mal, in so einer Playdown-Serie ist, glaube ich, dann halt auch viel Trainergeschick und Erfahrung, wann du welche Spieler bringst und wen miteinander. Und vielleicht hat er da halt nochmal neue Ideen und Ansätze. Natürlich kannst du da jetzt auch du kannst keinen neuen Kader mehr zusammenstellen, kannst nichts mehr ändern, aber vielleicht hat er eine neue Idee, um mit dem bestandenen Bestandsmaterial halt irgendwie eine Lösung zu finden, das irgendwie zu schaffen.
Auch wir in Weiden haben ja immer noch einen neuen Trainer. Alan Letang wirkt hier jetzt zwar seit ein paar Wochen, aber gefühlt ist er immer noch ein neuer Trainer. Luca Gläser hat es am Sonntag nach dem Spiel in Rosenheim dann auch gesagt, es war uns wichtig, jetzt endlich mal ein Spiel zu gewinnen, weil es der erste Sieg unter Alan Letang war. Und vorher gab es 5 Niederlagen und das 6. Spiel brachte dann den ersten Sieg. Max, deine Einschätzung dazu, beide Trainer noch relativ neu, kann das ein Vorteil für die Blue Devils sein, dass Alan Letang doch schon ein paar Tage, Wochen mit dieser Mannschaft jetzt hatte?
Ich hoffe es. Also ich glaube, also gerade mit dem ersten Sieg jetzt im letzten Hauptrundenspiel könnte ich mir schon vorstellen, dass der nochmal ein bisschen ihm hilft und der Mannschaft hilft, mit ihm auch zu arbeiten. Ob jetzt der AC Bad Nauheim, der jetzt nochmal gewechselt hat, die jetzt mit dieser, mit ja, wir wollen uns alle dem Trainer anbieten und wir kämpfen jetzt für den noch mehr oder was auch immer, ist schwierig einzuschätzen, glaube ich. Ich glaube, dass da der Vorteil schon bei Weiden liegt, weil sie jetzt knappe 3, 3,5 Wochen unter Letang hatten. Gegen Ravensburg hat man jetzt nichts davon gesehen in der zweiten Spielhälfte, aber gegen Rosenheim war das schon so ein Spiel, wie er sich das, glaube ich, vorstellt, gegen einen sehr guten Gegner auch, für den es natürlich nicht mehr so viel ging, aber ich sehe das schon so, dass die Blue Devils da mit einem Vorteil in die Serie gehen.
Es ist komisch, aber Alan Letang wirkt jetzt seit 6 Spielen hier, aber immer gefühlt sind noch die 50 Minuten aus dem ersten Spiel immer noch die Benchmark, an dem wir hier alles messen. Wie gesagt, diese 50 Minuten beim Derby in Regensburg, erstes Spiel unter Alan Letang, das war ja das Beste, was man seit vielen Wochen, Monaten von dieser Mannschaft gesehen hat. Da, so ehrlich müssen wir sein, da sind sie nicht mehr rangekommen seitdem an dieses Niveau. Es wird spannend zu sehen sein, ob dieses erste Spiel jetzt, ob dieser erste Sieg einen Boost gibt, einen Selbstvertrauensboost für die Mannschaft darstellt vor dem ersten Playdown-Spiel, weil auch das ist was Alan Letang immer wieder bei uns im Gespräch gesagt hat. Dieser Mannschaft fehlt es einfach an Selbstvertrauen. Sie glauben nicht an sich. Sie glauben nicht, sie vertrauen einander nicht. Ich glaube, Max, du hast am Freitag mit ihm gesprochen, wo er relativ deutlich auch über das Vertrauen innerhalb der Reihen und innerhalb der Mitspieler gesprochen hat.
Ja, ich fand es mal, also es war überraschend, erfreulich deutlich, wie er das gesagt hat. Er hat ganz klar gesagt, wir sind nicht die talentierteste Mannschaft. Wir haben nicht die Einzelkönner derzeit, die Spiele allein entscheiden, sind zum Teil verletzt, zum Teil nicht in Form. In der letzten Saison gab es das schon mal, dass einfach mal gesagt, okay, Tyler Ward gewinnt einem das Spiel, jetzt gibt es die Saison einfach nicht mehr. Und innerhalb der Reihen, mal performt die eine Reihe, dann performt die andere Reihe. Man braucht Konstanz, wie du vorhin schon gesagt hast. Er fordert Konstanz zwischen den Reihen und die Jungs müssen einander vertrauen. Das hat ihm auch bei diesem Ravensburg-Spiel irgendwie extrem gefehlt, dass man auf seine Linesmates vertraut und so. Und vielleicht dieser Sieg jetzt gegen Rosenheim hat neues Vertrauen erweckt, wer weiß.
Am Freitag um 20 Uhr werden wir alle etwas schlauer werden. In den folgenden Minuten werden das sehen. Tim hat es schon angesprochen. Es gab noch 2 weitere Personalien, über die es zu sprechen gilt an diesem Wochenende. Fangen wir mit dir an, Tim, in Bad Nauheim. Eure Verpflichtung oder die Verpflichtung von Ryan Olsen wurde von Beginn an durchaus auch mit kritischen Stimmen begleitet. Er ist ein streitbarer Charakter, hat immer wieder an seinen Standorten leistet er sich Aussetzer. Ist ein ganz schwieriger Typ, scheinbar im Umgang. Ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen maße ich mir da kein Urteil an, sondern ich kann auch nur das beurteilen, was man von außen mitbekommt. Aber es gibt halt immer irgendwie Ärger und jetzt leistet er sich gegen Kassel wieder einen Aussetzer. Böser Bandencheck, 4 Spiele Sperre. Tim, die Szene, wie hast du die erlebt? Kannst du uns mal etwas näher bringen?
Ja, einfach... War, muss man ja leider dazu sagen, bei Senavita, es war halt eine Frage der Zeit, bis irgendwas Streitbares passiert. Und man muss dazu sagen, in den ersten 4 Spielen war gar nichts, hat er nur mit seinen Toren überzeugt und hat wirklich auch gut gespielt. Und dann kam halt diese Aktion in dem Spiel gegen Kassel, wo er den Simon Schütz einfach einen unnötigen Check einen unnötigen Check zu Ende fährt, den man halt einfach sein lassen kann und muss. Und da hat ihn an die Bande gehauen und der hat sich ja auch verletzt, leider, der Schütz, und hat dann nicht mehr weitergespielt. Und ich glaube, die Sperre von 2 Spielen war dafür angemessen, plus er hat ja quasi das ganze Spiel gegen Kassel auch noch verpasst, weil es im ersten Drittel war. Mhm. Und er hat ja quasi 2 Spiele Sperre bekommen und 2 Spiele obendrauf, weil er Wiederholungstäter ist. Und ja, das fand ich jetzt schon das gerechte Strafmaß in dem Fall, weil es war kein Check von hinten, er hat den halt so seitlich in die Bande genagelt, aber halt trotzdem absolut unnötig und ohne Sinn. Ja.
Es gab jetzt im Nachgang die und die Stimmen. Eine, die sagen, typisch Olsen, die Sperre fällt noch zu gering aus, jetzt mal überspitzt formuliert. Andere sagen, ja, diese Sperre hat er eben nur bekommen, weil er Olsen heißt, weil es eben, wenn man es einigermaßen aus der Eishockey-Sicht betrachtet, natürlich, Simon Schütz wird knallt da böse in die Bande, Verletzungsfolge, aber theoretisch ist es Schulter an Schulter. Auch diese Stimmen gab's. Wie bewertest du das? Du sagst schon gerechtes Strafmaß.
Also fand ich jetzt schon, weil die DL2 führt ja auch immer die Begründung bei ihren ihren Sperren an, ob man da immer zustimmt oder nicht, ist natürlich die andere Sache, aber diese Faktoren, die aufgelistet sind, da ist ja dann immer, zwei Faktoren sind ja immer, also es war wäre vermeidbar gewesen, es zu machen, und er nahm seine Verletzung des Gegenspielers in Kauf, und das hat er ja beides gemacht mit dieser Aktion. Von daher fand ich ja diese zwei Spiele in dem Fall in Ordnung, vor allem, weil die Spieldauer ja je nachdem, wann die ist, klar, das kann man dann nicht immer so bewerten, aber in dem Fall hat er, wie gesagt, noch fast ein drittes Spiel dann verpasst, und ich fand es in dem Fall in Ordnung.
Okay, also vier Spiele Sperre waren es dann. Wenn man, wie Tim sagt, das Kassel-Spiel noch dazu rechnet, sind es fast viereinhalb Spiele, die er verpasst, und er musste in Kaufbeuren schon zuschauen und wird auch die ersten drei Playdowns-Spiele gegen die Blue Devils Weiden verpassen. Aber auch die Blue Devils haben einen empfindlichen Ausfall zu beklagen, weil auch in Rosenheim beim Sieg gab es eine unschöne Szene. Alex-Olivier Voyer hat da den Neuzugang mit dem wunderbaren Namen, ich hoffe, ich sage es richtig, Wyatt Shingothi, ist das richtig? Ich kann auch Shingothi sagen, aber Shingothi, ja, erwischt dann, ich weiß nicht, in der Realszene hat es heftig ausgesagt, wenn man es dann im Nachgang sieht, ja, es ist noch ein bisschen weiter weg von der Bande als jetzt der Fall Olsen, es war auf Höhe der Mittellinie. Boah, Begründung war aber ähnlich, es wäre vermeidbar gewesen, und er nimmt eine Verletzung in Kauf, und auch Shingothi konnte das Spiel nicht fortsetzen. Max, wie hast du die Szene mit Voyer gesehen? Hast du auch gesagt, oje, Voyer?
In Echtzeit, ja. In Echtzeit habe ich vielleicht auch noch ein paar andere Worte in den Mund genommen, weil ich schon erwartet habe, dass er jetzt gleich vom Eis gehen wird. Aber also, wenn man es dann nochmal in der Wiederholung gesehen hat, war es schon unglücklich. Also er fällt nach dem Check unglücklich, dann auch blöd mit dem Kopf und so nackenmäßig gegen die Bande.
Weil er gebückt wird.
Ja, er kommt schon tief an gegen Voyer. Also es war eine komische Szene. Ich finde, die Spieldauer war dann aber alles in allem schon gerecht, kann man geben. Und ich finde auch, dass er mit dem Strafmaß ein Spiel Sperre, er ist auch, wenn man so will, Wiederholungstäter. Er hat auch schon eine große, große Strafe bei seiner Zeit in Ravensburg bekommen wegen Stockcheck. Ich glaube, das war Mitte Oktober oder so. Hat er jetzt hier ein Spiel Sperre für bekommen. Beklagen, glaube ich, sollte er sich darüber nicht.
Tim, aus der Ferne, stimmst du Max dazu?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Szene gesehen, aber jetzt nicht so oft wie die Olsen-Szene im Vergleich. War glaube ich, auch unnötig kombiniert mit ein bisschen unglücklich. Und ich habe erzählt ja offiziell nicht als Wiederholungstäter, weil er damals nicht nochmal extra bestraft wurde.
Okay.
Ich glaube, vielleicht über zwei Spiele hätte er sich wahrscheinlich auch nicht beschweren dürfen, aber in diesem Bereich, denke ich, vertretbar.
Genau, ein bis zwei Spiele hatte man auf der Rechnung. Letztendlich wurde es eins. Er wird am Freitag fehlen, wird zuschauen müssen. Wir werden sehen, wie die Blue Devils das auffangen, was sich tut. Es wird eine Conti-Stelle dadurch frei. Ob Zach Zegos, Nick Germain ist auch wieder auf dem Eis. Und das ist natürlich der wunderbare Bogen, den wir spannen können zum Spiel gegen Bad Nauheim ab Freitag zur Playdown-Serie Best of Seven geht's los. Nick Germain fehlt seit dem vorletzten Duell gegen Bad Nauheim hier, weil ihm Jerry Kuhn da einen Stockstich in die Kniekehle verpasst hat, und seitdem konnte Nick Germain kein Spiel mehr bestreiten. Wie wird Jerry Kuhn denn in Bad Nauheim wahrgenommen? Also die Szene hier kocht jetzt hier in Weiden natürlich nochmal hoch vor diesem Duell. Da wird nochmal viel drüber gesprochen. Eben auch die Kombi Kuhn, streitbarer Charakter. Man kennt ihn hier immer noch aus vielen Duellen. Und ich erzähle es immer wieder gerne. Playoff-Finale, Oberliga 2024 mit den Scorpions. Jerry Kuhn fängt eine Scheibe sicher und dreht dann ums Tor vor der Weidner Fankurve mit der Scheibe in der Hand eine Sonderrunde ums Tor immer. Also er ist ein Meister der Provokation. Er weiß das hier in Weiden auch immer gut einzusetzen. Nur in dieser Nick Germain-Szene hat er es etwas übertrieben. Ist das in Bad Nauheim auch noch ein Thema, oder ich denke eher hier bei Weiden etwas größer?
Ja. Es ist auf jeden Fall bei euch in Weiden ein größeres Thema, wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, persönlich habe ich jetzt auch nicht nachvollziehen können, warum da nachträglich nicht nochmal was gemacht wurde. War halt einfach eine unnötige Aktion so, und Hätte man sicherlich vielleicht ahnden sollen, noch nachträglich, auch wenn es im Spiel nicht gemacht wurde. Mhm. Und generell zum Jerry Kuhn, du hast es schon ganz gut angesprochen, der ist schon clever, jetzt nicht in Bezug auf diese Aktion, weil die war nicht clever, aber auf viele andere Aktionen mit vielleicht eine Torhüterbehinderung rausholen und mal einen Stürmer dann irgendwie provozieren oder so. Jetzt nicht halt irgendwas Offensichtliches, Schlimmes, aber mit so Kleinigkeiten, die sind vielleicht für die Playdowns dann noch gar nicht schlecht. Und muss dazu sagen, sportlich hat er natürlich auch eine super Saison gespielt angesichts seiner Vorderleute, die er hatte und die auch echt zweikampfschwach teilweise waren über die ganze Saison eigentlich. Und jetzt in den letzten Spielen oder in der zweiten Saisonhälfte raus hat man vielleicht schon ein bisschen gemerkt, da gab es dann auch Spiele, wo er bei manchen Gegentoren nicht mehr so glücklich aussah, vielleicht ein paar Rebounds zugelassen hat, die er in der ersten Saisonhälfte nicht zugelassen hat. Aber insgesamt auch in der wohl letzten Saison seiner Karriere noch eine super Saison gespielt und ja, natürlich die klare Nummer 1 und wäre für EC wichtig, wenn er auch fit bleibt für die Playdowns und die vielen Spiele in wenigen Tagen. Und dann wird natürlich spannend zu sehen sein, wie vor allem die Spiele in Weiden für ihn laufen.
Er fühlt sich hier wohl, hat man den Eindruck. Es macht ihm Spaß und ich habe so den Eindruck, das ist ein Typ, der braucht es auch ein bisschen, diese Interaktion mit den Fans, die ihn dann natürlich auch mit liebevollen Worten antworten und deswegen, ja, lassen wir uns überraschen, wie das am Freitag laufen wird. Ich glaube, über seine sportliche Qualifikation, Tim, da hast du völlig recht, da brauchen wir nicht drüber reden. Und das ist genau so ein Modell, was wir hier in Weiden immer als Beispiel anführen. In Bad Nauheim gibt es halt die klare Nummer 1, Jerry Kuhn. Der spielt seine, was weiß ich, ich habe gesagt, 48, 49 Spiele. Hat er absolviert. Sebastian Buchwieser war hier ein Trainer, der hat eher dieses Wechselspiel propagiert. Das ihm, wenn es funktioniert, als genial ausgelegt wird. Wenn es eben nicht funktioniert, wie in dieser Saison, fällt es dann allen, dem Verein, der Mannschaft auf die Füße. Jetzt wird es anders gehandhabt, sowohl unter Interimstrainer Jürgen Rumrich als auch jetzt unter Alan Le Tang gibt es die klare Nummer 1 und das ist Michael McNiven. Und ich weiß nicht, Max, ich will nicht sagen, dass wir ihn immer positiver sehen, als es Großteil in Weiden tut. Wir benennen seine Fehler auch immer klar. Er hat sicherlich viele unglückliche Aktionen gehabt. Er hat entscheidende Tore verursacht. Er hat aber immer auch gute Paraden in jedem Spiel. Und jetzt in Rosenheim war das erste Mal, wo ich sagen muss, da war er absolut fehlerfrei. Wie bewertest du seine Leistung in Rosenheim?
Ja, sehe ich auch so. Also bei den Gegentoren machtlos, weitestgehend würde ich behaupten. Und auch keine Unsicherheiten der Güteklasse wie da in der Woche zuvor, wo es ja ausgiebig behandelt wurde, seine Rebounds und Sachen, die er fallen ließ und so. Nee, fand ich auch, also gegen Rosenheim fand ich ihn auch gut. Er wird die klare Nummer 1 sein. Simon Wolf wird jetzt mit der Verletzung von Niederberger in München wahrscheinlich sicher nicht zu, also wäre wahrscheinlich so auch nicht zur Verfügung gestanden und jetzt sicher nicht. Der fällt ja einige Spiele aus in München, Niederberger. Und dann wird es auch spannend, wenn Voyer zurückkehrt, wird Zach Zekos oder Nick Jermaine für die Playdowns auf
Wenn sie denn fit sind,
wird einer von beiden auf der Tribüne sitzen, also die Option. Ich denke nicht, dass, also Mühlberger kann man vielleicht, denke ich mal reinstellen. Vielleicht, wenn McNiven eine Pause braucht nach Spiel X oder so. Aber ist schon, ja, also für Alan Le Tang auch nicht einfach. Er muss auf jeden Fall auf einen Kontingentstürmer verzichten für
einige. Wenn er sich für einen Conti-Goalie entscheidet.
Ist ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Also ich glaube nicht, dass Connor McLeod oder Patrick Mühlberger auf lange Sicht da im Tor stehen werden, in den Entscheidungsspielen.
Genau, und dann muss er sich entscheiden. Aber, wie er auch uns gesagt hat letzte Woche, solche Entscheidungen will er ja haben. Ihm ist es lieber, er muss eine schwierige, eine knifflige Entscheidung treffen. Er muss einen Spieler auch mal enttäuschen, ihn auf die Tribüne setzen, als wenn er eher schauen muss, dass er die Reihen voll bekommt. Und da waren diese drei Neuzugänge aus der Oberliga, Dennis Miller, Patrick Mühlberger und Quirin Glas-Bader, die jetzt allesamt schon ihre Einsatzminuten hatten am letzten Wochenende. Da muss man sagen, die waren genau das, wie es Alan Le Tang angekündigt hatte. Die sind da, um die Top-Reihen zu entlasten, um Eiszeit von denen zu nehmen und ohne allzu großen Leistungsabfall ihm da ihre ja, ihre Momente zu haben, Eiszeit zu sammeln, und ich glaube, das hat er genauso umgesetzt. Aber es wird jetzt spannend zu sehen sein, wie er den Voyer-Ausfall kompensiert. Es wurde immer mal wieder geraunt, oh, zu den Playdowns gibt es das Überraschungs-Comeback von Thomas Rubesch, und nein.
Ich denke, das können wir hier ausschließen.
Nein. Nein. Also wer Thomas Rubesch sieht, er ist engagiert, er ist bei allen Spielen da, er ist engagiert, aber dass es da eine zeitneue Rückkehr oder in dieser Saison noch gibt. Also ich glaube, weiß nicht, das wäre dann schon Weihnachten und Geburtstag und alles Mögliche auf einem Tag. Aber da deutet aktuell nichts darauf hin, dass das eintritt. Und um das noch ganz rund zu bekommen, gestern die DL2-Gala, das ist jetzt ein überragender Bogen von mir, der jetzt kommt. Die DL2-Gala hat ja auch den Schiedsrichter des Jahres.
Stimmt, habe ich auch gesehen.
Bastian Steingroß. Und der war Schiedsrichter bei der Jerry Kuhn gegen Nick Germain-Szene. Ist das nicht ein Bogen? Und er wird als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet. Wobei, wir haben ihm hier immer, sage ich, den geringsten Vorwurf gemacht bei dieser Szene. Er hätte es sich vielleicht im Nachgang im Video anschauen können. Ja, aber spätestens unser Lieblingswort hier, Unwort des Jahres, Dops, der DL2 hätte das nochmal anschauen müssen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber Bastian Steingroß ist Schiedsrichter des Jahres in der DL2 geworden.
Man kann sich mit seinem Konterfei übrigens, habe ich gerade gesehen, auch einen Kaffeebecher kaufen.
Das ist sehr schön.
Wer einen Schiedsrichter des Jahres Kaffeebecher will, kann man jetzt erstehen.
Ich habe gestern Abend viele Nachrichten bekommen. Wer saß denn bitte in der Jury? Saß nur Jerry Kuhn in der Jury?
Ist ganz witzig, dass du das sagst, ja. Weil das natürlich auch sehr schwierig, also was sehr Schwieriges ist zu bewerten. Mhm. Jetzt mal losgelöst von einzelnen Spielen und einzelnen Szenen, aber über eine ganze Saison, wer der beste Schiedsrichter gewesen sein soll. Und deswegen war bei der Wahl auch nur Kapitäne und Trainer. Also da war dann auch keine Presse dabei, weil wie willst du das bewerten von außen? Das ist halt sehr schwierig. Und natürlich kann man sich darüber streiten und muss auch kein Fan davon sein, dass das jetzt zum ersten Mal gemacht wurde. Trotzdem ist natürlich so, dass die DL2 halt keine Profi-Schiedsrichter hat, sondern die Schiedsrichter halt auch hauptberuflich andere Jobs ausüben allesamt und dann ihre Urlaubstage nehmen, um ja noch Spiele leiten zu können. Und das ist natürlich schon cool, dass es da viele dann halt gibt, die einfach auch dann mit dem Eishockey ja dafür so viel investieren, um das auszuüben, weil es ist natürlich nicht immer eine schöne Rolle, weil du halt oft der Buhmann bist. Und klar, das suchen sie sich letztendlich selber aus, aber du brauchst halt Leute, die es machen, weil sonst können wir kein Eishockey spielen.
Genau so schaut's aus. Und damit wollen wir das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Das war nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt, weil ich da gestern Abend einige Nachrichten bekommen habe und fand es ganz witzig, dass Jerry Kuhn in der Jury saß. Aber dem war natürlich nicht so. Und wir können, Tim, dich hier nicht entlassen und auch wir können nicht aufhören, ohne dass wir auf die restlichen Paarungen schauen, unsere Prognose abgeben und auch natürlich sagen, wie die Serie der Blue Devils gegen den EC Bad Nauheim, das Teufelsduell, die blauen Teufel gegen die roten Teufel, ausgehen wird. Heute Abend, Mittwoch, es geht ja schon los, deswegen würde ich sagen, machen wir kurz Pre-Playoffs im Schnelldurchlauf. Max und ich, wir haben uns in die Nesseln gesetzt. Wir haben einen Artikel veröffentlicht, in dem wir die beiden Pre-Playoff-Spiele und die Playdown-Serien tippen. Ich glaube, vom Namen her, Landshut gegen Düsseldorf, boah, Pre-Playoffs, Hammer. Also ich habe geschrieben, es könnte auch so ein 90er-Jahre-Sportschau-Beitrag über Traditionsduell in der ersten deutschen Eishockey-Liga sein. Ich nehme es euch vorweg, gebe euch noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich habe gesagt, beide Teams sind so hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dass sie letztendlich jetzt froh sind, wenn diese Saison endlich endet und es schwierig ist, da was vorherzusagen. Und bei mir hat dann einfach der Wunsch nach einem Straßenbahn-Derby im Viertelfinale überwogen. Deswegen habe ich auf ein 2:1 für Düsseldorf getippt. Max, du siehst es anders.
Ich habe andersrum getippt. Ja, genau. Nicht, dass ich jetzt hier noch was anderes sage, als wir schon geschrieben haben. Das wäre schlecht. Nee, ich habe auf 2:1 für Landshut getippt, weil Lukas Lessio und Yoshiro Hirano ausfallen. Das war meine Begründung für die DEG.
Tim?
Ich muss ganz kurz ausholen, weil es eine witzige Nebengeschichte von mir privat ist. Und zwar hat unser Redaktionsleiter, der Sebastian, in den ersten Wochen der Saison sehr begeistert vom EV Landshut. Wir waren ja ganz oben, Tabellenführer, glaube ich, sogar zeitlang, ne?
Ja.
Und sehr stark in die Saison gestartet. Ich habe ihm relativ schnell gesagt, ich glaube nicht, dass es anhält, und habe dann eigentlich so ein bisschen Spaß gesagt, so die ganze Zeit, Landshut wird am Ende eh Siebter. So, also wirklich nach ein paar Wochen, wo die Erster waren. Und das ist auch wirklich gefühlt der einzige gute Take, den ich so in den letzten Jahren hatte. Deswegen habe ich ihn natürlich auch ständig unter die Nase gerieben. Und jetzt war er so frech und hat in der Pre-Playoff-Vorschau bei uns 2-0 auf Landshut getippt. Und dann habe ich gesagt, wie kannst du das machen, nachdem die sich ja schon mal so verkauft haben? Haben die schon mal enttäuscht die Saison? Und deswegen einfach aus Prinzip 2-0 Düsseldorf.
sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Und Sachsen-Derby.
Wahnsinn.
Geil. Da brennt der Baum.
Gibt's was Geileres? Ich habe gesagt, der Eishockey-Gott muss doch ein Sachse sein, dass er sowas ansetzt. Ich glaube aber auch, gebe euch wieder kleine Bedenkzeit, ich glaube, dass das eine relativ eindeutige Serie wird. Da ist Lausitz, also Weißwasser, die Lausitzer Füchse sind, glaube ich, zu formstark, zu konstant. Die sind einfach im Flow. Und Grimmitschau, glaube ich, hat mit dem direkten Klassenerhalt alles erreicht, dass da ein bisschen die Luft raus ist. Deswegen klar 2-0 für Weißwasser.
Brauche ich keine Bedenkzeit, gehe ich genauso mit.
Ich bin tatsächlich Grimmitschau. Also ich bin auch begeistert von der Saison, wie weiß, was das hinten raus gemacht hat und wie souverän die den Klassenerhalt geschafft haben. Mhm. Und waren ja auch in den letzten Jahren immer im Viertelfinale. Einmal, glaube ich, 4-0 gegen Kassel verloren, einmal 4-3. Also auch da wirklich dann gut performt für was man aus der kleinen Stadt und dem Standort rausholen kann. Bei Grimmitschau sehe ich so ein bisschen so, die haben halt diesen Dämpfer auch jetzt noch mal kurz vor den Playoffs gehabt, in den Wochen davor. Die letzten paar Spiele waren dann wieder gut. Und ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, als wir die Prognosen hatten, wer letztendlich den 10. Platz holt. Und da war ja der langweilige Take, es bleibt einfach so bei Grimmitschau und Freiburg bleibt Elfter. Und das hat sich ja dann tatsächlich auch mal als bewahrheitet. Und ich bin halt wirklich riesen Fan von Corey Mackin und er ist ja jetzt auch wieder zurück und hat jetzt auch schon wieder ein paar Spiele gemacht. Dazu kamen jetzt dann noch andere Spieler zurück, wie der Tim Lutz, der 6 Monate nicht mehr gespielt hatte, glaube ich fast, oder gefühlt die ganze Saison halt eben dann. Und da haben wir nochmal ein paar Neuzugänge geholt und haben deswegen jetzt auch eine ganz gute Kaderbreite, die für Grimmitschau eigentlich ungewöhnlich ist. Und deswegen war jetzt so mein Eindruck, die reißen das.
Ja, ist doch gut.
Sind wir uns wirklich nicht alle einig.
Passt doch. Ja, aber gut. Wir werden sehen, dass sich der Experte durchsetzt und wir Dampfplauderer da wieder Halbwissen verbreiten.
Ich habe das schon lange aufgegeben, dass da mal irgendwas auch noch richtig ist. Also
so, Playdowns geht am Freitag los. Freiburg gegen Kaufbeuren. Freiburg führt schon 1-0, ohne dass ein Spiel stattgefunden hätte, weil sie eben so groß, ich weiß gar nicht, was waren es jetzt am Ende, 17 Punkte, glaube ich, waren es am Ende, Vorsprung vor Kaufbeuren, das heißt mit einem 1-0 gehen sie schon in die Serie oder wie es die DL2 formuliert, Freiburg braucht nur 3 Siege, um die Serie für sich zu entscheiden, während Kaufbeuren 4 braucht. Das reicht aber nicht. Ich gehe auf ein 4-2 für Kaufbeuren, ganz einfach, weil die bereiten sich seit Wochen auf diese Playdowns vor. Sie haben einen überragenden Transfer mit Travis Turnbull getätigt und gefühlt wird jeder Spieler im Turnbull-Sog nochmal ein Stück stabiler, stärker. Die haben mehr Vertrauen in sich. Da funktioniert plötzlich vieles, was vorher nicht so in sich gegriffen hat. Ich glaube, dass Kaufbeuren der unangenehmste Gegner in den ganzen Playdowns ist, dass keiner gegen Kaufbeuren spielen wollte. Und bei Freiburg wiegt der Ausfall von Eero Elo, Topscorer, einfach, finde ich, zu schwer. Ich bin ein riesen Fan von ihm, wenn ich hier in Weiden sehe. Es gibt kaum eine Mannschaft, die einen so prägenden Spieler hat, der das Spiel so beeinflusst, wie es Eero Elo ist. Und er fällt aus, Saisonende. Ich glaube, dass es letztendlich 4-2 für Kaufbeuren ausgeht.
Das ist blöd.
Was? Also, hast du auch getippt?
Ja, aber nicht 4-2, sondern 4-3 für Kaufbeuren. Aber eigentlich mit der identischen Begründung.
Und die Conti-Spieler aus München, die habe ich ja noch angeführt. Ich glaube 2, Heigl, glaube ich, darf spielen. Und,
Heigl darf spielen,
ja. Ich glaube 2 waren es letztendlich, die spielen dürfen. Und ja, da passt der Mix. Der Turnbull
Effekt.
Turnbull-Effekt und ein paar Youngster aus München und dann mit diesem ja nicht schlechten Mix, der jetzt einfach funktioniert und der die ganze Saison über nicht funktioniert hat, und es wäre nicht das erste Mal, dass ein abgeschlagenes Schlusslicht in den Playdowns da kurzen Prozess macht. Es wird zwar über 6 Spiele gehen oder über 7, wenn der Max recht behält, aber wir tippen auf Kaufbeuren. Tim?
Ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, kann es ja nur Spiel 6 die Entscheidung geben.
Ja, richtig, natürlich, die haben ja keine 7. Die haben ja keine 7, richtig.
4-4.
4-4 geht's aus. 4-4 geht's aus.
Ich tue mich da auch tatsächlich ziemlich schwer, weil die Aspekte, die ihr bei Kaufbeuren aufführt, sind natürlich wahr, die sind besser als vorher. Trotzdem ist natürlich auch ein bisschen, also muss auch beachten, dass sie den Rückstand auch dank Sinn und Kräning halt wettgemacht haben während der Olympiapause. Die waren halt schon sehr stark da. Und ich bin auch sehr überzeugt von Fabian Ihlstedt und von Lyndon McCallum, die Nachverpflichtung, die hat ja auch voll eingeschlagen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass sie es dann irgendwie gewuppt kriegen, aber vielleicht halt auch erst im entscheidenden Spiel 6. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da länger wird.
Und jetzt?
Ich glaube, lang wird es auch zwischen den Blue Devils und Bad Nauheim. Ich habe so einen Teamvergleich geschrieben, wo man wirklich, jetzt mal völlig losgelöst von irgendwelchen Form- oder persönlichen Eindrücken oder von Formstatistiken, sondern einfach was sagt die Statistik, und habe da alle möglichen Faktoren verglichen, und ich komme zu dem Schluss, es ist unglaublich ausgeglichen zwischen diesen beiden Teams. Die sind auf einem Level. Ich glaube, dass beide Teams mindestens einmal auswärts gewinnen werden. Und dass letztendlich dann dieses jetzt in den letzten Wochen oftmals diskutierte Heimrecht den Ausschlag zugunsten der Blue Devils geben könnte. Mein Tipp, glaube ich, waren 4-3 für die Blue Devils. Max ist ein bisschen optimistischer.
Ja, ich muss natürlich jetzt dazu stehen, was ich da fabriziert habe. Kann jetzt keinen Rückzieher machen. Ich glaube, ich habe 4-1. Ja, 4-1 wird so wie Luca Gläser es gesagt hat. Die wollen es möglichst schnell zumachen. Er hat ja 4 Spiele eigentlich nur gesagt.
Luca hat gesagt, wir wollen das jetzt möglichst schnell in 4 Spielen machen, glaube ich. Das war so sein Satz.
Ja, ich denke, das werden die anderen, also das wollen die anderen, glaube ich, auch. Also das ist natürlich jetzt nicht exklusiv für Weiden. Aber ich bleibe dabei. 4-1, Bad Nauheim gewinnt einmal zu Hause. Mehr nicht.
Okay, Tim, jetzt liegt's an dir.
Ich habe letztes Mal auf Bad Nauheim getippt. Ich werde den Fehler jetzt nicht wieder machen.
Oh, leck.
Ja. Mein Tipp war auch in unserer Ausgabe, Weiden in 6 Spielen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Nauheim, ich kann mir eher vorstellen, dass Nauheim 1-2 Mal in Weiden gewinnt als zu Hause, weil so wie Bad Nauheim die ganze Saison zu Hause gespielt hat, da ging eigentlich gar nichts. Und der größte Hoffnungsträger die ganze Saison war ja eigentlich Verteidiger Justin McPherson, der auch bis auf, glaube ich, jetzt letztens ein Spiel mal, wo er für ein Spiel überholt wurde, Topscorer ist und jetzt am Ende auch wieder war. Aber man muss auch dazu sagen, er hat jetzt auch schon seit Wochen abgebaut und nicht mehr die Form von ersten 2 Drittel der Saison, sage ich mal. Vielleicht auch vor allem ein Effekt davon, dass er mit Abstand die meiste Eiszeit der Liga hat, mit, ich glaube, über 29 Minuten im Schnitt. Das ist halt, kann man vielleicht in den Playoffs mal machen, aber finde ich jetzt schon für eine ganze Saison halt einfach ein enormes Pensum. Und da sehe ich auch ein bisschen so einen Abfall in der Leistung. Und bin dann halt nicht mehr so überzeugt, dass er dann quasi die mangelnde Qualität in der Defensive alleine kompensieren kann. Aber natürlich jetzt generell schwer zu bewerten, weil wir noch kein einziges Spiel unter Kevin Gaudette gesehen haben. Also absolute Wundertüte.
Genauso schaut's aus, aber ich nehme mit, wir gehen hier 3-mal in Richtung Weiden. Das würde dann zu einem Finale zwischen Bad Nauheim und, je nach Tipp, entweder Freiburg oder Kaufbeuren führen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich glaube auch, dass es eine lange Serie wird, über 6-7 Spiele gehen wird. Und lassen wir uns überraschen, freuen wir uns auf die heißeste Phase der Saison. Es geht endlich los, Playdowns, Playoffs, Pre-Playoffs. Das ist dann nochmal, wie oft gesagt wird, eine ganz neue Saison, die da jetzt im Eishockey beginnt. Und sage ich selten, aber möge sie für die Blue Devils möglichst kurz sein. Tim, du verzeihst mir diese kurze Befangenheit hier, aber ich denke auch an uns. Ein bisschen Urlaub, glaube ich, brauchen wir dann nach dieser harten Saison alle. Vielen Dank, Tim Hess von den Eishockey News aus Bad Nauheim hier zugeschaltet. Wir werden auf jeden Fall einen Trip nach Bad Nauheim unternehmen in den nächsten Tagen, und Nee, Wochen braucht man nicht sagen, glaube ich. Ist, in den nächsten Tagen ist
vielleicht richtig. Nächsten Freitag.
Dann Spiel sehen wir, 4. Genau, da sehen wir uns vielleicht mal dann vor Ort. Ansonsten vielen Dank erneut für deine Zeit. Wir werden sehen, wessen Prognosen am Ende zutreffen und wünschen uns alle eine schöne, eine faire, eine spannende Playdown-Serie. Tim, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuschalten und viel Spaß.
Vielen Dank für die Einladung und ja, spannende Playdown-Serie hoffentlich und heißt euch dann in Bad Nauheim herzlich willkommen, alles wenn klar. ihr die Reise anmacht.
Machen wir. Okay. Und wir sagen Max, ja, danke fürs Zuhören und ciao, danke fürs bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Media.